voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Unbeflecktes Herz Marie, heiliger Josef, heiliger Franz Xaver, heilige Theresia vom Kinder Jesu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich entschuldige mich, wenn ich jetzt in diesem Vortrag ein klein bisschen scheinbar vom Thema abkomme. Ich wurde schon öfters gebeten, dass ich ein bisschen von unserem Apostolat in Asien berichte. Und das will ich jetzt eben tun. Deshalb haben wir die heilige Theresia vom Kinder Jesu und heiligen Franz Xaver angerufen, die Patrone der Missionen sind und die ganz besonders eben für uns in der Mission eine wichtige Bedeutung haben. Das Grab, die Reliquien des heiligen Franz Xaver sind in Goa in Indien, wo wir auch immer hinpilgern, wo wir auch eine Kapelle haben. Und so möchte ich ein klein bisschen dieses Apostolat vorstellen, nicht so in dem Sinn, dass ich Ihnen jetzt, wir sind ja ein bisschen unter uns, einfach nur die Erfolge zeige, sondern auch ein klein bisschen, wie das entstanden ist und wie das entsteht. Dass eben das, was der heilige Maximilian und die Mutter Gottes von uns verlangen und diese Mittel, das ist eben das Gebet und das Opfer, dass das eigentlich ein solches Apostolat wirklich aufbaut. In der Tat, als ich nach 20 Jahren Arbeit in Mitteleuropa, in Polen und den umgehenden Ländern nach Asien ernannt wurde, um hier diesen riesen Distrikt, aber trotzdem ganz klein zu übernehmen. Und zum ersten Mal dahin fuhr, da kam ich mir vor wie eine Ameise vor einem riesengroßen Berg. Man fühlte sich gleichsam erdrückt, völlig erdrückt von dem, was man hier sah. Wo immer ich hinkam, das erste Jahr, versuchte ich alle 63 Stellen, die wir in Asien haben, zu besuchen, was mich alle 2 Tage in ein Flugzeug setzte in diesem Jahr, in dem ersten Jahr. Da war ich mehr in der Luft als auf dem Boden. Und jedes Mal, mit der Ausnahme der Philippinen, immer derselbe Eindruck. Milliarden. Das ist 2/3 der ganzen Menschheit, das ist in meiner kleinen Pfarrei. Und das sind Milliarden. Und wenn man da kommt und sieht diese Menschen und diese Städte, diese Länder, da gibt's kein Kreuz, da gibt's nichts, da gibt's keine Kirche. Das ist alles nur brutales, reines Heidentum. Indien, ganz besonders. Es gibt schon in unseren südlichen Gegenden viele Kirchen, aber dieses Heidentum, das in einer besonderen Weise sich ausdrückt. Einerseits dieses richtige, brutale Heidentum, das ja schon der heilige Franz Xaver und die alten Missionare vorgefunden haben. Da sieht man die Krallen des Teufels ganz, ganz klar. Es ist eine Verdorbenheit, besonders eben der Hinduismus ist hier ganz besonders zu bezeichnen. Diese Elefantengötter, diese Fratzen, diese furchtbaren Teufelsfratzen, vor denen die Leute hinten ihnen, vor denen sie zittern. Das ist wirklich tiefes Heidentum, das man wirklich einmal erfahren muss. Da bekommt man wirklich irgendwie den menschlich gesehen Schrecken, wenn man da durchfährt und wie diese Leute dem hingegeben sind und keine Ahnung haben, wie der heilige Maximilian gesagt, dass sie eine Mutter haben, dass sie völlig auf dem falschen Wege sind. Dann eben diese Verbindung damit, dass alle diese Länder, besonders wenn ich so sagen, in den Städten, den Großstädten, sei es Indien, Bombay, Madras oder sei es natürlich diese berühmten Städte wie Singapur, Hongkong, die eine ganz besondere Stellung in der Welt haben, oder hochentwickelte Länder wie Japan, Korea auch und jetzt auch China. Da sieht man besonders dieses Heidentum zusammen, verbunden mit dem gröbsten Materialismus. Da ist das Geld, das ist der Reichtum, das sind ungeheure Schätze, die Leute, die in Saus und Braus leben da und wirklich, wirklich, also alles wird draufgesteuert, nur Geld, nur das Materielle. In China zum Beispiel ist das Essen A und O. Das Essen, da tut man ununterbrochen essen. Wenn ein Fest ist, wird nur Anfang bis Ende gegessen. Und da gibt es natürlich das Beste vom Besten, gell? Da kann man sich das gar nicht vorstellen. Und davon leben die Leute. Und das ist ihr Leben. Das Essen und Trinken, denn morgen sind wir tot, das sieht man dort Tag und Nacht. Und zwar sei es auf den Straßen, sei es anderswo. Dann kommen Sie nach Malaysia, nach Kuala Lumpur in die Hauptstadt oder irgendwo anders hin. Da ist ein Restaurant auf der Straße nach dem anderen. Und alle Leute sitzen da und essen. Von frühmorgens um 4 bis abends um 12. Immer siehst du die Leute, alles ist voll und gegessen und gegessen und gegessen wird. Also es ist sehr interessant, das zu sehen, aber es führt einen mit Schrecken. Wo bist du, Herr? Wo bist du, Maria? Wo ist das Königreich Gottes? Dann freut man sich irgendwann mal, eine Kirche zu sehen. Und das ist natürlich noch schwerer zu verstehen. Gerade dort, wo man in eine Kirche kommt, ist es natürlich meistens alles sehr, sehr modern. In Indien furchtbar inkulturiert. Die Kirchen, die Religiosität ist schon seit den 50er Jahren geht das so, dass die Modernisten, insbesondere die Jesuiten in Indien, versuchten, die Inkulturation zu betreiben. Das heißt, die heidnischen Elemente, die sie für gut fanden, in das Christliche zu integrieren. Und so wird ein Synkretismus hergestellt, sodass praktisch die Leute nicht wissen, was wahr ist und was falsch ist. Das ist eben der Ökumenismus, den wir dann später im Zweiten Vatikanischen Konzil gehabt haben. Das ist mit dem Vorwand, den Leuten das fremde Christentum schmackhaft zu machen, bringt man das Christentum in Verbindung, vermischt es mit allem möglichen Heidentum. Wie wenn Christus etwas zu tun habe mit dem Vishnu oder mit diesen ganzen fürchterlichen Dingen. Und übrigens die Lehre vom heiligen Johannes vom Kreuz, die eigentlich nichts anderes ist als das indische Nirvana. Du gehst einfach ins Nichts, du denkst an nichts und dann wirst du dadurch vergöttlicht. Es ist ganz furchtbar. Und dann gibt es ein Land in ganz Asien, das durch ein Wunder eben katholisch geworden ist und katholisch geprägt ist durch die spanischen Missionare. Und das ist in die Philippinen. Dieses Land macht eine ganz große Ausnahme, denn dort ist praktisch alles katholisch. Und dieses Land hat eine wunderbare marianische Geschichte mit vielen großen Gestalten. Insbesondere ist dort, Philippinen sind das Königreich unserer lieben Frau vom heiligen Rosenkranz. Der Rosenkranz und der liebe Frau hat dieses Land vom Protestantismus und damit vom Heidentum und Materialismus gerettet. Indonesien ist den Protestanten, den Holländern eben zu Opfer gefallen. Und da gibt es keine katholische Kirche mehr, mit einem einzigen Insel, die Osttimor, die ganz katholisch gewesen ist. Und sonst ist alles heidnisch. Und die Protestanten haben das dann auch alles meistens aufgegeben. Und als die Protestanten vor den Toren Manilas waren, am 12. Oktober 1646, und Manila keine Verteidigung hatte, wurde der Rosenkreuzzug gebetet, und der Rosenkranz hat die ganze Flotte der Feinde zunichte gemacht, weil die alle die diesen Trieg bekommen haben und einfach nicht mehr, sie konnten nicht mehr schießen, weil sie immer aufs Klo mussten. Entschuldigung, so ungefähr. Das ist also eine sehr interessante Geschichte, dass plötzlich die ganze Armee durcheinander kam, und dann haben die zwei Kriegsschiffe, Handelsschiffe, die sie mit Kanonen bombardieren, konnten sie einfach alle abschießen, weil die anderen einfach die Kanonen nicht mehr bedienen konnten, obwohl sie 100-mal stärker waren. Also völlig unerwarteter Sieg. Und das ist zuzuschreiben unserer lieben Frau de la Naval, und das ist das große Fest unserer lieben Frau vom Sieg in den Philippinen. Es ist am zweiten Sonntag im Oktober. Und jetzt dieses Land, diese Philippinen, ganz katholisch, mit einer katholischen Vergangenheit, die Filipinos, die haben dieses Katholische gleichsam in sich, die alle Feste sind verbunden, wirklich ein richtiges katholisches Land, wie eben früher Spanien oder Portugal oder die katholischen Kantone in der Schweiz oder Polen, da lebt alles mit dem Glauben, mit den kirchlichen Festen und mit den verschiedenen Prozessionen und alles, hat also das wirklich groß ist aufgegangen. Insbesondere auch hier die großen Werke der marianischen Bewegungen in Philippinen hat die Legio Maria ganz besonders Fuß gefasst und hat das ganze Land besonders während und nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem ungeheuren zu einer unterheuligen katholischen Weltmacht, wenn ich so sagen, gemacht. Das war sehr intensiv. Überall die Präsidien der Legio Maria, die haben die Leute eben animiert, sich der Mutter Gottes zu weihen. Und der Mutter Gottes Kult ist in Philippinen ganz, ganz groß, zusammen mit dem Santo Niño, mit dem Prager Jesuskind, das auf irgendeine Weise da in den Philippinen gekommen ist und dort eines der Hauptverehrungen hatte in Cebu, in der zweiten Stadt. Wichtig ist zu sehen, dass eben in diesen Philippinen überall haben wir versucht, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, unsere kleine Bruderschaft wurde gebeten zu kommen. So kam sie auch nach Asien. Nun ist es natürlich sehr, sehr schwer in Asien, wo die Kirche in fast allen Ländern nur eine Diaspora ist. 1%, 2% sind katholisch im Land oder noch weniger. Und in diesem Fall von diesen 2% gibt es ein paar Leute, die sich für die Tradition interessieren oder die eben sehen, dass der Modernismus diese 2% auch noch zusammenschlägt. Japan zum Beispiel, dieses allermeisten hochentwickelte Land in ganz Asien. Japan hatte, wenn ich richtig erinnere, vor dem Zweiten Weltkrieg 150.000 Katholiken nur. Und diese Zahl hat sich verdreifacht bis auf etwa 500.000 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ein Drittel dieser Vergrößerung, etwa 150.000, die katholisch geworden sind durch die Missionswerke der MI. Das ist die Stadt der Unbefleckten, die Quelle war, und der Ritter der Immaculata, der Seibo no Kishi, auf Japanisch, und das apostolische Wirken der Missionare, der Franziskaner und aller der Ritter der Immaculata haben tatsächlich ein Drittel von ganz Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, von ein Drittel der Katholiken eben durch die Mutter Gottes da eben dazu geführt. Und das ist eine große Zahl, obwohl Japan 200 Millionen Leute hat. Es ist immer noch ein kleiner Tropfen auf dem Stein. Aber hier hätte man gesehen, und das sieht man überall nach dem Zweiten Weltkrieg, die Legio Maria, Philippinen zum Beispiel, oder hier in Japan die MI, oder in Korea die Blaue Armee, unsere lieben Frau von Fatima, in China auch die Legio Mariens, das hat Bekehrungen noch und noch und noch gebracht. Überall. In Indien übrigens, in Kerala war es auch die MI, wo der heilige Maximilian Kolbe die Stadt der Ungefleckten gründen wollte, und das kam erst zu Fall nach seinem Tod, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sehen Sie, das ist genau der Beweis, dass dort, wo die Mutter Gottes ihre Instrumente, ihre Werkzeuge findet, dort wirkt sie immer, selbst wenn alles dagegen spricht. Alles dagegen spricht und das ganze Land völlig heidnisch ist. Und da könnte man also Romane schreiben oder wenigstens Chroniken, die sehr erschütternd und bewegend sind. Jedenfalls, unsere kleine Bruderschaft wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch eingeladen. Obwohl das waren ganz kleine Zellen von Leuten, die eben jetzt uns wollten, und trotzdem hat sich das langsam aber sicher eben vergrößert und insbesondere Fuß gefasst in den Philippinen. In den Philippinen insbesondere gab es Legionäre, die gesehen haben, dass die Legio Maria plötzlich umgestülpt wurde. Und diese Legionäre mit ihren Familien haben sich, wenn ich richtig mich erinnere, als erste an die Bruderschaft gewandt, um eben die Tradition zu erhalten. Es ist immer so, wenn Sie ein katholisches Land haben und das ganze katholische Land modernistisch wird, dann ist es eben so, dass alle Leute daran gewöhnt sind und alle da mitziehen. Ihr Herz bleibt fromm, katholisch, aber das wird alles, wenn ich so sagen, verflacht. Diese Religiosität wird zu einer Religiosität zur Liebe zur Mutter Gottes, die darin besteht, dass man zu ihr eine Prozession macht, dass man hin und wieder mal einen Rosenkranz betet, dass man große Feste feiert zur Mutter Gottes, aber der Kampf der Sünde gegen die Sünde und der Eifer für die Ehre Gottes und die Sehnsucht nach dem Heil der Seelen, das vergeht dann völlig. So dass noch ein Grund da ist, aber das Wesentliche ist verflacht. Diese Verflachung ist in sich notwendig, wenn in dem Augenblick, wo der Mensch eben das Wesentliche aufgibt, wie eben die Legio Maria hat es aufgegeben, den Menschen zu sagen, ihr sollt euch bekehren, ihr müsst gegen die Sünden kämpfen, ihr sollt euch von den Teufel und der Hölle entfernen, und die Mutter Gottes zertritt ihm den Kopf. In dem Augenblick, wo diese Dimensionen verschwinden, dann bleibt es nur noch eben ein Rumlaufen, um dem anderen ein bisschen Brot zu geben, dass wir alle glücklich sind, dass wir alle zufrieden sind, unter dem lieben Lächeln des lieben Gottes, so ungefähr. Und in diese Situation sind wir hineingekommen, natürlich in jedem Land völlig verschieden. Und dann die armen Priester kamen aus Australien. Aus Australien haben sie diese Länder besucht. Einmal alle 3 Monate, einmal 4 Monate, bis einmal der Tag kam, dass der Distrikt eben gegründet wurde. Dass es genügend war, Leute, dass man anfangen konnte. Und so, ich will jetzt die geschichtliche Entwicklung nicht erzählen, sondern wo wir heute stehen. Heute stehen wir da, dass eben wir hatten vor fünf Jahren bereits ungefähr 17 Priester, 18 Priester wirken im ganzen Distrikt Asien. Da war ich noch nicht da und dann kam die Katastrophe, die ich einfach, lassen Sie mich einfach so nennen, ist unabhängig jetzt von irgendwelcher Diskussion, ich möchte darüber sicher nicht diskutieren, aber die sogenannte Resistenz, diejenigen, die meinten, dass unsere Oberen die Tradition verraten, hatten eine starke Gruppe eben wichtige Elemente, führende Kräfte eben im asischen Distrikt. Die haben dann 5 Priester da weggezogen und ziemlich viel Gläubige, sodass mein Vorgänger dem praktisch das Herz gebrochen ist, der Pater Couture, der hatte nur eigentlich Trümmer zusammenzufegen. Und zwar die Tatsache war die, einfach damit Sie es wissen, uns wurden unsere Kapellen weggenommen. Wir hatten Kapellen, die uns gehört haben, die wir im Vertrauen auf, weil wir können in verschiedenen Ländern als Bruderschaft kein Eigentum haben, wegen den Gesetzen. So haben die Leute Treuhandsversprechen, haben ihre Versprechen gebrochen und haben ihre Kapellen, die wir ihnen bezahlt und gekauft haben, einfach diesen uns verlassenen Priestern übergeben und uns einfach hinausgeschmissen. Das war 3 oder 4 Mal der Fall. Und dann wurden die Gläubigen wurden darauf informiert, sehr oft, dass eben der neue Distriktsobere, dass er ein Kompromissmann ist, das wäre jetzt dann ich, dass ich gerne die neue Messe einführe und solche Dinge. Ich habe die unmöglichsten Dinge gehört, die über uns gesagt worden sind. Und diese Methoden, die reinste Lügen sind, sowohl über meine Oberen, auch über mich selber, haben mir natürlich ganz klar gesagt, woher der Wind da weht. In der Zwischenzeit, wo ich dann dahergekommen bin, war es also eine einzige Alarmstufe fast überall. Und der Pater Couture, der hat es geschafft, mit sehr, sehr, sehr großen Opfern diesen Distrikt zu retten. Da wäre viel zusammengefallen, gerade eben, weil entscheidende Persönlichkeiten sich von uns abgewandt haben. Und in dem Augenblick eben das Problem ist, wenn diese Leute im Staat sagen, die Leute sind schlecht, dann kriegen wir eben Probleme, überhaupt ins Land reinzukommen. Aber die Mutter Gottes hat uns nicht verlassen. Ich kam aber in eine wirklich kritische Situation. Ich muss den Hut abnehmen von meinem Vorgänger, Pater Couture. Der hat Heroisches geleistet in diesen Schwierigkeiten. Und deshalb, als ich da ankam, da gab es für mich nur eine einzige Chance. Das ist die Immaculata. Ich habe gesagt, Immaculata, wenn du es nicht machst, da habe ich nichts zu sagen. Das geht nicht. Und deshalb habe ich zum ersten die Priester besucht, die sehr, sehr, in der Regelzeit sehr ermüdet waren, übermüdet. Die Priesterzahl hat sich vermindert, die Zahl der Kapellen ist gleich geblieben und wir konnten das einfach so nicht mehr schaffen. Die übermüdeten Priester, oft frustriert durch einen solchen dauernden inneren Kampf, dauernd dieselben Argumente hören, ihr seid Verräter, das ist sehr, sehr mühsam, gerade wenn man das Königreich, das Reich Christi aufbauen will und die meisten dieser Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie sagen. Und dann haben wir eben ganz besonders eine Offensive gemacht. Ich durfte die MI gründen, gleich 3 Monate nach meinem Kommen. Und die MI, die Militia Immaculata, mit dem Ideal, das ich überall versucht habe zu predigen, insbesondere meinen Mitbrüdern, gab sofort, gleichsam wider meiner Erwartung, ein großes Licht und eine große Hoffnung. In dem Augenblick, wo die MI eingeführt worden ist, hat die ganze Legio Mariens von den Philippinen gleich aufgeatmet. Unsere Legio Mariens der Tradition, die etwa 600 Mitglieder hat und etwa 30 Präsidia und überall arbeitet, um die Leute zum Glauben zu bringen, haben gesagt, jetzt wirkt die Immaculata, jetzt kommt die Immaculata, jetzt bekommen wir ein Mittel in der Hand, um unsere Leute uns an die Mutter Gottes anzuziehen. Wir wissen nicht, wie wir tun sollten und jetzt wird die MI gleichsam als eine Massenbewegung. Wir werden zu den Leuten gehen, zu den Dörfern gehen, wir werden sie stützen, wir werden denen, die die zweifeln oder nicht wissen, ob wir das Richtige sind, sagen, aber die Mutter Gottes weiß doch, worum es geht. Sie weiß doch, wie wir weiterschaffen müssen. Sie hält uns doch fest im Glauben. Sie hat uns noch nie verlassen. Und das gab sofort einen neuen Schwung. Das hat sicher die Mutter Gottes. Das am schlimmsten betroffene Land war Indien. Indien wurde der Friedhof der Bruderschaft genannt, intern. Friedhof, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer die Priester dort zu leiden haben. Eben, und die Priester gingen dann mit entscheidenden Gläubigen weg und die haben sich also bekämpft. Das war wirklich furchtbar. Und dann eben in Indien begannen wir, ich hatte Angst hinzufahren, ich habe mir gesagt, Mutter Gottes, wenn du willst, das ist das Erste. Wo es am schwierigsten ist, da muss ich hin, da versuche ich eben zu tun, was ich kann. Und dort wurde die MI für Asien tatsächlich gegründet, in Tuticorin am 8. Dezember 2014, von einem unserer alten Eltern, die Priester, die mit uns helfen. Der ist 93 Jahre alt, der Vater Pater Ignatius Xavier, als der gehört hat, die MI, da habe ich gepredigt, dann hat der alte Pater gesagt, Herr Pater, das wird hier gegründet. Hat er sofort es übersetzen lassen in das furchtbare Tamil, das kein Mensch versteht. Und dann haben die Leute gleich am 8. Dezember, zu meiner großen Überraschung, wollten sie alle eintreten. Und das waren die Ersten. Und dann hat man etwas gesehen, was alle meine Mitbrüder erstaunt hat. Es hat sich eine sehr schnelle Veränderung begeben. In dem Augenblick, wo die Leute ihre Hand der Mutter Gottes gegeben haben, auf einmal war die ganze Diskussion, die ganze Streiterei, das ganze Hin und Her, die ganzen Klagen, denn die Klagen waren die. Vorher hatten wir immer die Messe, jetzt haben wir sie nicht mehr. Warum? Weil wir die Priester, ein Viertel der Priester verloren hatten. Das ist ja klar, wir konnten nicht mehr überall hin. Und deshalb waren die Gläubigen entmutigt und so weiter. Und dann, die Messen, gewisse Zentren wurden geschlossen. Wo früher einmal in der Woche war, waren es noch alle drei Wochen oder einmal im Monat. Natürlich sind die Leute dann frustriert. Und so. Und jetzt kam eben wieder ein neuer Geist. Ja, wir sollten nicht eben dauernd lamentieren und nicht dauernd streiten, sondern wir sollen jetzt mal für die Mutter Gottes was tun. Und da tun sich die Leute selber anfeuern. Und da sahen wir also mit einigen Augen, dass plötzlich der Geist irgendwo anders her weht, eben von oben. Und das machte uns auch wieder, gab uns die Möglichkeit, den Leuten, den Gläubigen eben gleichsam neue Hoffnung zu geben. Die Immaculata ist unsere Hoffnung. Sie ist unsere letzte Hoffnung. Schaut, wenn ihr nicht jede Woche eine heilige Messe haben wollt, kommt doch zur Kapelle. Betet den Rosenkranz, drei Rosenkränze, geistliche Kommunion, die Andacht zur Folgen um Reue, die der heilige Franz Xaver damals geboren hat. Denkt daran, wo der heilige Franz Xaver gekommen ist. Da haben die Leute jahrelang keine heilige Messe gehabt und waren glücklich, wenn irgendwann ein Missionar wieder kam. So seid auch ihr. Und dann der Mutter Gottes alles anvertrauen. Und das hat man denen immer gesagt. Und die Gläubigen haben darauf zum großen Teil eben geantwortet. Und sofort, das ist das zweite Ding, nicht? Sofort ging diese Restchen, die wir hatten, zum Beispiel in Chennai, in Madras, da wurde uns die Kapelle gestohlen und praktisch blieben 10 Gläubige übrig. Dann hat uns der Bischof, wir hatten keinen Platz mehr, der Erzbischof von Chennai hat uns ein kleines Heiligtum vom heiligen Antonius mitten in der Stadt zur Verfügung gestellt, eine wunderschöne kleine Kirche, große Kapelle, und da lesen wir jeden Sonntag die heilige Messe. Oder das war dann alle 2 Sonntage. Und dann hat einem Gläubiger gesagt, Herr Pater, was ich da gehört habe über die Mutter Gottes, müssen Sie uns auch predigen. Und dann hat es zufällig einen Vorseminarist gegeben, der aus Chennai ist, der jetzt im Seminar ist, im ersten Jahr. Und dieser Vorseminarist hat mich angesprochen, du, mach mal etwas, du kennst doch einen Haufen Leute. Ja, ja, sicher. Also, jetzt machen wir einen marianischen Einkehrtag in Chennai. Und dann haben die es organisiert und plötzlich waren in Chennai 70 Leute da, die gekommen sind, um diesen Vortrag zu hören. Und dann haben wir gesagt, die wussten oft nicht über Tradition, aber von der MI, von Fatima und dem unbefleckten Herzen Mariens habe ich dann solche Vortragsreihen halten dürfen. Und dann gleich hat sich diese Kapelle eben verstärkt. Jetzt sind es da 40 Gläubige, jetzt ist die Kapelle zu klein, jetzt müssen wir schauen, dass wir in eine Kirche kommen. Der Erzbischof ist uns sehr gewogen und eben dadurch konnten wir auf diese Weise auf viele Leute einwirken. Auch Leute, die auch hin und wieder, die nicht immer kommen oder manchmal nur kommen, diese Leute oder einmal gekommen sind, die sehen, dass das, was wir tun, eben das Werk des Heilands der Mutter Gottes ist. Und insbesondere neben der Kapelle ist ein Kolleg, das größte Kolleg, also praktisch Universitätskolleg, Stella Maris, geführt von Schwestern, eben für Mädchen, die eben höhere Studien machen. Und diese Schwestern, die haben gesehen, dass wir da sind. Wir haben gefragt, könnten wir da auch manchmal in die Kapelle, ihre Schwestern, die Kapelle vom Kolleg? Ja, ja, selbstverständlich. Und da tun wir dort immer unsere Vorträge halten oder die größeren Veranstaltungen, weil die gehen nicht in die Kapelle rein. Und die Schwestern haben sich als erste für die MI gemeldet. Und die Oberin ist Mitglied unserer MI und ist ganz glücklich darüber und fragt immer, wann ich den nächsten Brief endlich rausgebe. Natürlich, diese Schwestern normalerweise haben die neue Messe und alles, aber ihr Herz wird dadurch eben durch die Mutter Gottes wieder zur Tradition geführt. Die sehen das jetzt selber, die wissen genau, wer wir sind. So, das ist ein kleines Beispiel. Und das hat diesen etwas bedrückten 10 Gläubigen, die übrigen sind, plötzlich neue Hoffnung gegeben. Und jetzt sind es 40 und die meisten sind jüngere Leute, junge Lehrer, Studenten, alle möglichen Gruppen von Leuten. Es gibt sogar einen älteren Philosophen, der plötzlich zu uns gekommen ist, der sehr bekannt ist im Land, der viel Gutes getan hat, eben für die Wahrheit, ein Inder. Und so kommen Leute, junge Familien, große Familien, kommen langsam da zu uns. Und gerade diese Leute, als in Indien am Ende des letzten Jahres diese große Überschwemmung war, in Chennai, da haben diese Leute sich zusammengetan und zusammen konnte ich mit denen die ärmsten Familien besuchen, die den Leuten da helfen für die Überschwemmungen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was das unsere Leute gestärkt hat. Wir sind Ritter der Immaculata und wir dürfen jetzt einwirken auf diese armen Leute da, die so dankbar sind. Und der Kontakt bleibt. Die Leute haben von uns etwas für den Leib bekommen, aber auch für die Seele. Wunderbare Medaillen wurden verteilt, Skapuliere wurden aufgelegt und unsere Leute haben Kontakt mit denen. Und hin und wieder ist das eine zukünftige Möglichkeit, dass wir dorthin gehen, diesen Leuten die Sakramente spenden. Und so habe ich das eben in einer Nachbarstadt getan, wo nie ein Priester hinkommt. Und dann kommt man hin und dann kommen die ganze Leute, 100 Leute, da wird Beicht gehört, die heilige Messe gelesen, die Sakramente gegeben, die Skapuliere aufgelegt und die Leute sind überglücklich, einen solchen Priester da bei sich zu haben. So, und dann, das für unsere Gläubige, für die jungen Gläubigen ist es natürlich eine herrliche, ein Apostolat, etwas, was die wirklich fasziniert und jetzt sind die natürlich überzeugt. So eine überzeugte Gruppe für die Tradition, für die katholische Tradition, die noch vorher, noch 2 Jahre, 1,5 Jahre noch voll bei den Modernisten waren oder nichts waren, das gibt natürlich, wie gesagt, neuen Wind. Und das ist die Antwort nicht auf das, was eben die Anklage ist. Wir verraten den Glauben. Wir verraten den Glauben, weil wir vom Bischof Kapelle bekommen haben. Das ist gerade das Gegenteil. Junge Leute kommen zu uns, finden die Tradition, werden hervorragende Ritter der Immaculata. Viele von ihnen brauchen eine gewisse Zeit, um den Unterschied zu verstehen. Die gehen noch hier und dort zur Messe und so. Aber da muss man Geduld haben. Und mehr und mehr und mehr stärkt sich der Glaube. Und diese Leute bilden jetzt diese neue Gruppe der katholischen Tradition, was es in Indien seit dem 30-jährigen Bestehen nicht gegeben hat. Goa. Genau dasselbe. In Goa haben wir die meisten Leute verloren. Goa ist eine Hochburg dieser Resistenz. Da ist ein indischer Priester auch weg und hat da eine extra Kapelle. Und das war praktisch zum Schließen. Also es ist verschiedene Kapelle, als ich anfange, da hat mein Vorgänger gesagt, ich glaube, das kann man zumachen, das hat keinen Sinn mehr. Und dann haben wir gebetet in Goa, und Goa ist für mich ein Lieblingspastor, das ist ja der heilige Franz Xaver. Heiliger Franz Xaver, du kannst doch nicht wollen, dass dieser schöne Beginn der katholischen Tradition vor 20 Jahren einfach jetzt kaputt geht. Nein, das will er sicher nicht. Also dann machen wir weiter. Und dann kam ich dahin, schaue mich um, und unter diesen 25 Leuten war ein sehr bescheidener junger Mann, ungefähr 30, 31 Jahre alt, der ganz, ganz zaghaft mir nachher am Schluss, darf ich Ihnen ein Geschenk machen? Dann hat er mir ein Büchlein geschenkt, das er geschrieben habe, eine Biografie über die heilige Philomena. Dann habe ich das Büchlein genommen, das ist ja wunderbar. Ja, lesen Sie es durch, dann habe ich es mitgenommen nach Hause. Mein Nachhause ist bei mir Singapur. Das ist 5 Stunden mit dem Flugzeug. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Dann habe ich gesagt, das ist ja einmalig. Dann habe ich diesem Mann geschrieben per E-Mail. Und dann hat er mir geantwortet. Und hat sich herausgestellt, dass der vor 6 Monaten überhaupt die Tradition gefunden hat. Durch die heilige Philomena.
Die heilige Philomena hat ihn dazu gebracht, der wollte den Philomena-Kult eben in der Pfarrei, in den Diözesen, den Priestern geben, weil so viele Gnaden kommen. Und die haben alle gesagt, verschwind mit dem alten Käse, das haben wir nichts zu tun, das passt überhaupt nicht. Da war er ganz entsetzt. Und auf diese Art und Weise fand er zur Tradition. Durch diese negativen Entscheidungen der Priester und so weiter. Keiner wollte davon hören. Und jetzt nahm ich das an und er kam da dazu. Natürlich hat er gesehen, das ist eine sterbende Gemeinde. Da ist auch alle 2-3 Wochen nur die Heilige Messe gewesen. Und dann habe ich dem angerufen und gesagt, hör mal, wir müssen was tun. Die heilige Philomena, das ist ja einmalig. Wie wäre es denn, wenn ich dieses Buch wieder rausgeben würde für die ganze Tradition? Da hat er gesagt, bitte? Ja, rausgeben würde, bitte? Wirklich? Dann habe ich gesagt, natürlich. Ja, verehren Sie die heilige Philomena. Ja, und wie? Und dann war er ganz glücklich, nicht? Und dann haben wir Kontakt gemacht, dann hat er es neu aufgelegt mit unserer Hilfe, damit wir auch die traditionellen gewisse Texte hat er rausgeschmissen, er wusste das ja nicht. Wir haben es ihm erklärt. Und dann stellen Sie sich vor, dieser Mann plötzlich, nachdem wir gesehen hatten, dass wir uns so interessieren, da wollte er sagen, was darf ich für die Tradition tun? Und dann habe ich ihm gesagt, schauen Sie, wir müssen mit der Kraft der heiligen Philomena natürlich, weil er das so ganz besonders ist, aber die Stoßkraft, die heilige Philomena führt uns zu der Mutter Gottes. Die Immaculata muss uns helfen. Dann habe ich ihm die Emmy erklärt, war der Feuer und Flamme und hat mir das Diplom gezeigt. Er wurde vor 5 Jahren, hat er nach Rom geschrieben, um ihn von der römischen Emmy aufgenommen zu werden. Dann habe ich geguckt, nicht? Also natürlich die moderne, weil er die Emmy dadurch schon kennengelernt hat. Dann habe ich gesagt, that's my man, das ist mein Mann, den brauche ich. Und dann haben wir mit diesem einen, Veleni heißt er, Lobo, und dann hat der für mich in der Franz Xaver Mission gibt einen großen Saal, haben wir den Saal gemietet, dann hat er selber Flugblätter gemacht, Einladungen gemacht und dann haben wir ein magisches Wochenende und da waren 100 Leute. So viel hat Goa nie gesehen. Wissen Sie, in diesen Ländern, wenn wir dort 20, 30 haben, in diesen Diaspora-Ländern ist es viel, aber 100, sowas hat die Tradition nie gesehen. Und dann tun wir die Exerzitien, die diese Eingertage predigen, sofort 60 Ritter der Immaculata und das alles, die natürlich die Adressen genommen und dann beim nächsten Mal, 3 Monate später, waren es 120 Leute bei dieser Gruppe. Natürlich waren das alles praktisch Leute, die nicht von der Tradition waren, die meistens eben irgendwo herkommen. Und dann hören Sie über das. Durch die Immaculata konnte man beim dritten Mal, als es etwa 140 waren oder 130, war dann die Rede über die heilige Messe, die traditionelle Messe und was die Immaculata eigentlich will. Und das ist ja so wunderbar. Da brauchen Sie nur Maximilian Kolberg lernen, dann verstehen Sie, dass der Ökumenismus ein Schwachsinn ist, dass die Inkulturation noch ein größerer Schwachsinn ist und dass eben diese ganze neue Messe, die da angeboten wird, eigentlich gar nicht dem entspricht, was die Mutter Gottes in Fatima sagt. Hier haben Sie Handkommunion, der Engel kniet sich nieder, hier haben Sie die Opfergeister, Opfercharakter und so weiter. Und deshalb, die Taktik, die wir haben, oder die ich habe, ist die, dass ich gerade den Leuten eben Fatima erkläre, die MI erkläre, und die schönen, und die geistenheiligen Franz Xaver zum Beispiel, und das, was er alles getan hat, und dann sind sie alle Feuer und Flamme, und treten sie rein, ja sicher, aber ein Augenblick. Just a moment, please. Und dann geht's los, nicht? Aber, habt ihr schon festgestellt, oder Sie sagen selber, Herr Pater, warum sagen das unsere Priester nicht? Herr Pater, warum ist es bei uns ganz anders? Warum ist es so? Und dann kommt die Frage. Und dann kommt der Punkt. Und das ist eben der Entscheidungspunkt. Natürlich machen viele den Schritt nicht. Natürlich gehen viele nur bis dahin, nachher verziehen sie sich zurück, besonders wenn die Pfarrer und der Bischof anfangen zu schimpfen. Aber es bleiben immer einige dabei. Und jetzt blüht Goa auf, wie noch nie zuvor. Dasselbe in Bombay. In Bombay gab es nur ein einziger Streit. Da gab es eine große Katastrophe in der Vergangenheit, wo ein großer Fehler begangen wurde. Da war alles fertig. Jetzt hat der Bischof, unser Generalobre, der zur kanonischen Visite kam, seine erste Station war eine Einweihung einer neuen Kapelle in Nordbombay. eine Kapelle, eine richtige Kapelle, die wir gar nicht hatten. Wir haben eine Kapelle im zweiten Stock. Wenn Sie nach Bombay kommen wollen, die Messe, würden Sie dies nicht finden. Wenn Sie nicht zufällig einen Gläubigen hätten, der Sie da hochführt. Kann man nicht sehen, ist zu gefährlich. Bombay ist eine Stadt, die sehr antichristlich ist. Und natürlich, die Kirchen sind da, aber die werden beschützt, ist klar. Aber unsere kleinen Kapellen, die werden sofort bestohlen. Oder, wenn kein Schutz da ist, wird natürlich da die Feinde, machen die kaputt oder sonst was, wird eingebrochen und so weiter. Und deshalb ist es in der Stadt selber nicht bekannt, aber Nord-Bombay, da sind wir ein bisschen auf dem Land, das ist gut beschützt, das ist gemietet und der Eigentümer, der hat sich bereit erklärt, also dafür zu sorgen, dass da also nichts passiert. Und da kann man sicher sein. Und noch nie in Bombay hatten wir 120 Gläubige und jetzt waren da 120 bei der Einweihung dabei. Und verstehen Sie, die haben jetzt eine Kapelle. Jetzt schauen Sie, was sie gemacht haben. Jeden Sonntag sind die am Morgen um 7. Um 6 Uhr geht's da los. Um 6 Uhr kommt der Priester an, hört Beichte. Ein zweiter Stock war das. Es war ein größerer Raum oder eine Halle. In diesem Raum stehen irgendwelche Maschinen für den Sport, irgendwelche Trommeln für irgendwelche Rockgruppen. Und dann zwischen diesen Trommeln ist ein Schrank und da holen die Gläubigen den Altar heraus, bauen den Altar auf und dann in dem Augenblick sitzt der Priester da, umgeben von einer Wolke von Schnaken und hört dann Beicht. Denn das Ding, also das ist eine Sumpfgegend, da wimmelt's nur von diesen herrlichen Viechern. Und dann kommen die ganzen Gläubigen, stellen sich an zur Beichte. Der Priester muss wahrscheinlich dann die Hälfte abweisen, weil die Zeit nicht reicht. Um 7 Uhr ist die heilige Messe, um 9 Uhr, um 8 Uhr bei der Kommunion, je nachdem wie lang die Predigt ist, fängt in der Nebenhalle eine protestantische Pfingstlergruppe an, Rockmusik zu machen, brutal laut, gerade wenn sie die Wandung haben, wo alles steht, bum, 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 bum. Ah, ich habe gedacht, ich werde verrückt, wenn ich das gesehen habe. Und die Leute sind da dabei und dann singen die ihre Halleluja-Lieder und wir versuchen noch größer, lauter brüllen mit Sanctus und Agnus, verstehen Sie? Also es ist also... Oh. Und dann versucht der Priester bei diesem lauten Geschrei nebendran noch einen Katechismus zu halten und dann sofort in die nächste Kapelle. Eine Stunde weiter weg, in der Stadt Gombay drin, 10.30 Uhr heilige Messe, einen kleinen Vortrag, ein kurzes Mittagbrot, ins Flugzeug gesetzt, um 3 das Flugzeug nach Goa und um 6 Uhr die heilige Messe in Goa. Dann weißt du nicht mehr, wie der heißt. Und das jeden Sonntag. Und dann haben wir eben vorher, wo das eben so war, bisher, das war alles nur so richtig, so deprimierend, verstehen Sie? Deprimierend in Nordbombay, diese dreckige Halle, dieser Stadt, die Leute, verstehen Sie, die Kinder kommen, Familien sind da und die Kinder sehen, da wird ein Altar aufgebaut, da wird die Messe gelesen und während dem Vortrag wird er wieder zusammengeklappt und nachher ist genau nichts mehr da als diese Maschinen und diese Bum, Bum, Bum und dieses Gegröle nebendran. Das ist Sonntagsmesse. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht so weitergehen. Dann wurde gesucht und gesucht und endlich kam die Kapelle. Wo die Gläubigen gehört haben, die Kapelle. Vorher kamen da etwa 40 mit Kindern. Um 7 Uhr am Morgen stehen die da, müssen um 5 Uhr wegfahren, damit sie um 7 Uhr da sind. Verstehen Sie? So ist das. Und jetzt haben die Leute sich daran gewöhnt. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen später. Nein, Pater, machen wir schon weiter um 7. Wir sind jetzt so daran gewöhnt, nicht? Und schließlich, es gibt ein wichtiges Argument. Um 7 ist es noch schön kühl. Um diese Zeit ist es um 7 bloß plus 32 Grad und nicht 42. Gut. So. Und jetzt hat die Kapelle, wo wir das Ding gemietet haben, plötzlich haben die Gläubige alle kamen. In kürzester Zeit haben sie aus diesem Raum eine wunderschöne Kapelle gemacht, plus Altar, plus, das gibt also alles. Plötzlich haben wir gesehen, dass da einer Bilder malen kann, ein schönes Altarbild, den Altaraufbau, alles schön gemalt, alles. Und wir konnten vor Staunen nicht schauen. Das ging alles so schnell, dass wir wenigstens keine Zeit hatten, eben die Ministranten vorzubereiten, als der Bischof gekommen ist. Und wir natürlich auch angekommen sind, mussten die ganzen Leute zur Beichte. Dann haben wir zwei, der indische Pater Gregory und ich, Beicht gehört. Und wissen Sie, was der Bischof Völle gemacht hat? Der hat sich die Leute genommen und hat ihnen Ministrantenunterricht gegeben, hat ihnen gezeigt, wie sie das, wo sie hinstellen sollen. Und dann ging es dann los. los. Und gerade im Augenblick, wo wir anfangen wollten, die heilige Zeremonie zu machen, ging der Strom aus. So, der Strom aus, es war aber noch Tag, das ist natürlich gut. Nur wenn der Strom ausgeht, ist die einzige Möglichkeit, die Hitze rauszubringen, die Ventilatoren, die gehen auch raus. Der arme Bischof, der hat sich zu Tod geschwitzt, hat es aber ausgehalten und auch noch lange Predige gehalten. Und nach der langen Predigt ging endlich der Strom wieder an. Gut, und das war eine einmalige die Atmosphäre. Vorher so deprimiert und jetzt die Zahl der Gläubigen. Eben so früh in der Morgen kommen die Heilige Messe, 60, 65, 70. Die Kirchenkapelle ist schon voll. Das ist wirklich die Mutter Gottes. Und alle Leute sagen, die Emmy, alle Leute sagen, das ist nach den Exerzitien eingetagen, die ich gerade vor einem Jahr gepredigt habe, um den Leuten eben die Mutter Gottes zu bringen, um ihnen zu sagen, das ist eure Aufgabe. Ich habe nie in meinem Leben so kräftig gesehen, wie Leute, die vorher so deprimiert und so traurig waren, alles so hat keinen Sinn mehr, alles so schleppend und da. Auf einmal kommt Feuer rein, nicht in alle natürlich, aber in einige von denen, die tatsächlich dann, das Steuer in die Hand nehmen und was tun. Und so nimmt die Zahl der Gläubigen dazu und die anderen Kapellen eben genauso. Und das Priorat mit der Schule, mit dem Waisenhaus im Südindien, das ist genau dasselbe. In diesem Priorat ist seither ein gutes Einvernehmen. Die Schwestern sind glücklich. Wir haben zwei Schwesternkongregationen in Südindien. Die eine kümmert sich um das Waisenhaus mit etwa 80 Kindern und die andere ist mehr kontemplativ. Die hat der Bischof de Galarreta als Schwesternkongregation erlaubt, zu existieren, nachdem sie einmal gegründet worden waren von einem indischen Priester, aber nie, eigentlich ist er dann gestorben, dann wurde es nie zur Kongregation gemacht. Und diese Schwestern nun, beide Kongregationen sind um das Priorat herum, 5 Kilometer hier, 5 Kilometer dort und eine Schule dort, so bildet sich eine schöne Atmosphäre, die Kinder mit der Immaculata, der obere der von der Schule, der hat gesagt, eben die Ritter der Immaculata, die Liebe zur Mutter Gottes, dieser Geist eben, anderen zu helfen, andere zu Gott zu bringen, durch kleine Opfer, das ändert die ganze Atmosphäre des Priorates, das ändert die Atmosphäre, den Geist der Kinder, die werden anders. Und ich sehe das, wenn ich alle 2, 3 Monate komme, ist etwas Frisches da. Und es ist ein Lächeln da und es ist ein Eifer und eine Freude da. Das ist Indien. Also dass das aus diesem Schutt herausgeht und in diesem Augenblick plötzlich hört man keinen Streit mehr, diese ganze Resistenz, die Bruderschaft verrät, alles das ist vorbei. Kein Mensch erinnert sich mehr jetzt an dem, vorher war das Thema Nummer 1, warum? Weil jeder sieht, wir tun die Tradition, wir leben die Tradition, nur die traditionelle Messe, selbstverständlich. Die Liebe zur Immaculata, die Rettung der Seelen, alles was traditionell ist, wird hier gelebt. Und da hat keiner auch nur mehr die Zeit, eben zu diskutieren, was einer da oben tut, wo er überhaupt nicht weiß, was er eigentlich tut. Und das ist es, das ist das Schöne dabei, dass man das in Indien sehen kann. Jetzt gehen wir mal von Indien in andere Länder. Ein bisschen im Süden haben wir Sri Lanka. Sri Lanka ist ein ganz schweres Land, das ist eben auch schwer zu verstehen. In Sri Lanka hatten wir einmal ein Priorat, das wurde dann zugemacht, keine Gläubigen. In Sri Lanka haben wir auch einen der traditionellsten Kardinäle der Welt, der Kardinal Ranjit, und das ist ein Freund der Bruderschaft. Aber der Kardinal Ranjit hat Angst. Er kann nicht uns öffentlich eben stützen, weil er sonst Probleme mit seinen Mitbrüdern hat. Und Sie wissen ja, wie das zugeht. Denn ein Kardinal sitzt nicht fest im Ding. Wenn einer da sich muckt oder die Priester, die Modernisten da, den in Rom anklagen, dann gibt's 2, 3, Kanon 401, gute Nacht, kannst in den Ruhestand gehen. Das will er natürlich nicht. Und er tut viel Gutes, aber dadurch müssen wir stillgehalten werden. Und deshalb können wir da kein solches Apostolat machen, wie wir eigentlich wollten. Aber das Indirekte, unsere Mitbrüder haben den Katechismus in Bildern in der singalesischen Sprache. Und dieser Katechismus, der traditionelle Katechismus, ist der Katechismus von ganz Sri Lanka. So dass praktisch die Priester, die haben gar keinen anderen Katechismus als den schönen Katechismus in Bildern und die geben, ob sie wollen oder nicht, den Gläubigen und den Kindern den traditionellen Katechismus. Und der Kardinal hat gesagt, was wollt ihr denn, wenn ihr fast umsonst so ein wunderschönes Buch bekommt mit so wunderschönen Bildern, nur seid doch froh. Und dann haben sie gesagt, ja eigentlich stimmt's nicht, dann brauchen sie nicht so viel zu arbeiten. So geht es ein langsames Apostolat. Wenig Gläubige, aber so eine indirekte Kraft, die eben einwirkt. Einwirkt auf die anderen. Und immer kommen Priester, die eben fragen, die eben auch die Heilige Messe lernen wollen. Das ist so etwas, das Apostolat, das in Sri Lanka ist natürlich auch eine Gruppe von Gläubigen. Und dann kommt man von Sri Lanka eben auf die andere Seite, ein klein bisschen weiter von Sri Lanka, noch näher zu Europa, das ist unsere letzte Station, das sind die Arabischen Emirate. Da gibt es Gläubige von Indien, da gibt es Franzosen, Militärs, da gibt es natürlich keine Araber, das ist klar, weil die alle mohammedanisch sind, aber da haben wir in Abu Dhabi und in Dubai, in beide haben wir ein Zentrum, wo wir einmal pro Monat oder alle zwei Monate hinfahren, um die etwa 30, 40 Gläubigen, die sich da immer ansammeln, eben auch die heiligen Sakramente zu spenden. Das ist so gleich ein Zusatzapostolat. Wenn man dann zurückkehrt nach Ostasien, dann kommt als erstes natürlich Thailand. Thailand, da gab es mal einen Bischof Manat, der zur Tradition fast gekommen wäre, aber am letzten Augenblick hat er sich doch zurückgezogen. Und dort versuchten wir mit den Gläubigen ein Apostolat aufzubauen und es ist alles zusammengeflogen. Seit 3 Jahren gab es da nichts mehr. Und dann haben wir eben, ich habe immer die Mutter Gottes, du weißt es. Wenn du irgendwo uns haben willst, dann wirst du uns auch die Leute schicken. Aber schick sie uns bitte. Und einmal, das ist immer das Erfrischende, da bekommt man mal meistens ein E-Mail und mit der Anfrage wollten sie uns nicht einmal besuchen. Ja, und dann frage ich nach, wer da ist. Dann kommt ein erster Besuch, meistens in einem Hotel, 3, 4 Leute, man bespricht sich und dann tut man mal was organisieren. Und das habe ich getan in Bangkok wieder. Da kamen 6 Leute, die sich interessierten und in der Zwischenzeit ist da auch alle zwei Monate jetzt schon die Heilige Messe. Man ist noch in einem gemieteten Lokal und die Zahl der Gläubigen nimmt langsam zu. Jetzt sind es etwa 20, 25 und es ist immer das Erste, was ist, das ist nämlich interessant, wie die zusammengehalten werden. Der Mr. Ryan, der jetzt unser Mittelsmann dort ist, unser Coordinator, er hat gesagt, es gibt ja nur eines, wir müssen die Leute zusammenhalten durch die Immaculata. Wir haben Messe alle 2 Monate. Die gehen sonst irgendwo anders hin. Also, was hat er gegründet? Die MI? MI Bangkok. Jeden Monat haben sie Treffen. Und das Treffen ist jeden Monat 3 Rosenkränze, Vortrag von einem der MI-Leute. Dann Apostolat, jeder bekommt eine Portion wunderbare Medaillen oder sonst oder irgendwie an Flugblätter, werden übersetzt in dieser Sprache und jeder gibt ein Account, ein Bericht, was er getan hat und dann am Schluss gehen alle zu einer Kathedrale, zum Marienheiligtum oder zum Karmel, wo wir schon bekannt sind und dort wird der letzte Rosenkranz gebetet, zugleich zum Abschluss. Und tatsächlich kommen da jedes Mal mehr und mehr Leute. Wenn er mir schreibt, heute, bei der ersten Sitzung waren es 3, beim ersten Begegnen waren es 3, bei dem zweiten waren es 5, dann waren es 7, jetzt waren es 11 und letztens waren es 15. Und das ist das, wo die Mutter Gottes wirkt. Und dann gehen wir runter und dann kommen wir nach Malaysia. In Malaysia haben wir eine Kapelle in Kuala Lumpur mit etwa 60, 70 Gläubigen, die auch zunimmt. Und dann auf Borneo, das ist das Westmalaysia, da haben wir eine Kapelle in Kota Kinabalu. Und da, stellen Sie sich mal vor, da haben wir zuerst einmal waren wir bei einem Mann, der uns aufgenommen hat, der war ein bisschen komisch. Und der gute Mann, der war ein bisschen so charismatisch gesund. Er hat sich so gleichsam als Super-Exorzist angesehen und hat große Lautsprecher in seinem Haus weitergegeben. Und dann betet er ununterbrochen und singt den Exorzismus und die ganzen Dinger. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht der beste Ort für uns, nicht? Und dann haben wir gesagt, also ich glaube, wir müssen ein eigenes haben. Dann haben wir etwas gemietet und dann haben wir aber immer schon gebeten, dass dort da gibt es Montfort Center. Dort waren die Väter von Montfort, vom Heiligen Grignion de Montfort und die haben dieses Zentrum noch, aber sie sind umgesiedelt und haben das irgendwie vermietet. Und jetzt, ich habe darum gebeten damals, da war nichts zu tun. Und jetzt haben wir in der Zwischenzeit ein paar Gläubige gefunden, unter anderem einen Journalisten, der gut bekannt ist, und einen Verwandten vom Botschafter von Malaysia, vom Heiligen Stuhl. Und dann kam der einmal zu einer Requiemsmesse und war ganz begeistert. Und dann hat er gesagt, wieso seid ihr da drin? Und dann hat er gesagt, ja, aus der Situation heraus. Dann hat er gesagt, ja, ihr müsst eine Kirche haben. So. Dann haben wir ihm gesagt, vielleicht könnten Sie dem Bischof was sagen. Und dann hat er eben durch den Botschafter vom Heiligen Stuhl, hat er dann dem Bischof gesagt. Und der Bischof gesagt, ja, die können ruhig da rein. Jetzt kriegen wir vielleicht das Montfort Center. Als ich die ersten Exorzisten dort gepredigt habe, war im Heiligen Grignion de Montfort. Und das war gerade neben dem Zentrum. Dann haben alle gedacht, sie müssen doch da rein. Das ist der Heilige Grignion. Und da hatten die immer das gepredigt. Und jetzt predigen sie nicht mehr. Jetzt machen sie doch weiter. Das mache ich sofort, wenn der Bischof natürlich einverstanden ist. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wir nächstens da auch umziehen. Das bedeutet für diese Leute, verstehen Sie, diese ganzen Asien, die Leute sind verbunden mit dem Gebäude, mit der Kirche. Das ist in vielen Ländern so. Das ist für sie sehr schwer zu verstehen, wenn wir in Shoplot sind oder irgendeinen Raum mieten. Das wirkt sehr, sehr protestantisch. Überall übrigens. Und das ist für die Leute sehr schwer, dass sie da besonders neue Leute dazukommen. Und deshalb ist die Art, eine richtige Kapelle oder eine Kapelle von vorher zu haben, schon etwas Wichtiges als Apostolat. Und da, als ich dort kam, waren es noch 20 Gläubige, inzwischen sind es auch wieder 60. So, und jetzt kommen wir schon in die Philippinen. In die Philippinen, da ist das größte Apostolat. Und hier läuft das Apostolat so gut, dass wir dort 3 Priorate haben, eine Schule. Und diese 3 Priorate mit der größten Kirche, die Kirche, die schon länger besteht, in Manila, das sind 1000 Gläubige am Sonntag in den Heiligen Messen in Manila. Und jedes Priorat hat Außenkapellen, wo meistens alle 2 Wochen die Messen gelesen werden. Die Oberen fahren dahin. Es gibt die Insel Leyte, da war der berühmte Taifun, hat die Insel zum Teil zerstört und die Städte. In dieser Insel hat der Pater in 5 Jahren oder 6 Jahren aus einer Kapelle 5 Kapellen gemacht und von diesen 5 Kapellen noch 7 Missionsstationen, sodass wir praktisch 13 Stellen haben in dieser Insel. Das ist einfach eine der 7107 Inseln von Philippinen, eine große allerdings, Leyte. Und in dieser Insel, verstehen Sie, das ist ja wirklich interessant, denn Tacloban ist die wichtigste Stadt. Da waren immer 60, 50 Gläubige, das sind jetzt 100. Und insgesamt haben wir jetzt gesehen, die Zahl der Gläubigen allein auf dieser Insel, die dieser Priester, ein philippinischer Priester zusammengetrommelt hat, mit der Hilfe der Legio Mariens, das sind jetzt ungefähr 1000 Gläubige. 1000 Gläubige in verschiedenen Kapellenvereinen und diese Gläubige, die haben es in sich. Das sieht man. Und diese Gläubige, die haben was? Die sind alle ausnahmslos in Kellern oder in Garagen oder sonst was. Jetzt hat der Pater mich gebeten, Herr Pater, können wir nicht wenigstens eine Kirche auf Leyte bauen? Eine schöne Kirche, unsere liebe Frau, unbefleckte Herz Mariens, ein schönes Bild. Dann habe ich gesagt, Pater, ich habe kein Geld. Wir haben so viele Bauten, wir haben so viele, aber wir beten, dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Wir machen einen Gebetssturm zu unserer lieben Frau von Fatima, das unbefleckte Herz Mariens. Und jetzt hat er praktisch von diesen 1000 Leuten etwa 800 bereits zu den Rittern aufgenommen. Und diese ganzen Ritter der Immaculata, das wirkt schon selbst. Es ist so, die Legio Mariens, die geht zu den Leuten und versucht sie zu Rittern zu machen. Das ist nämlich ganz einfach. Diese Ritter, sobald sie das akzeptiert haben, werden viel mehr treu als sonst. Und versuchen dann, weil sie verstanden haben, ich muss was tun für die Immaculata, wieder andere zu Rittern zu machen. Und so setzt sich das fort unter den Gläubigen selbst, so dass es praktisch allein wirkt. Sie brauchen nur eine Stoßgruppe, das ist die Legio Mariens, die diese Leute besucht, ihnen dauernd Materialien gibt, wunderbare Medaillen, Flugblätter, Gebete, Intentionen, Apostolat. Einmal alle Monate, 2 Monate kommt dann der Priester in diese Missionsstation, liest die Heilige Messe, endlose Reihe für praktisch für die heiligen Beichten. Der Pater, der weiß schon gar nicht mehr, wann er das tun soll. Die Beichten fangen zum Beispiel am Samstagabend um 5 Uhr an und hören um 12 Uhr nachts auf. So sieht es aus. Und dann, und das ist eben das Apostolat. Und dann die andere Insel, die allergrößte Insel, das ist unser Pater Tim. Der Tim Pfeiffer ist der Bruder von Pater Joe Pfeiffer, der uns Indien praktisch auf den Boden gebracht hat und die wichtigste Resistenzgestalt ist in den USA. mit einem eigenen Seminar und so weiter und so fort. Aber dieser Pfarrer Joe Pfeiffer, der uns verlassen hat, hat sich letztens offiziell gegen Bischof Williamson gestellt und die sind jetzt alles Todfeinde und das alles geht durcheinander. Hat irgendeinen Bischof vom Osten gefunden und will sein eigenes Zeugs machen. Und sein Bruder Tim ist der Bruderschaft treu geblieben und hat mir gesagt, ich danke Ihnen auf den Knien. Er hat gesagt, ich war völlig durcheinander in der Zeit 2012 und so weiter. Ich war drauf und dran, auch wegzugehen. Und ich habe gebeten, bin ich gegangen. Und jetzt, wo sie die Immaculata, die MI brachten, und ich habe ihm das in den Exerzitien erzählt, da hat der Mann gesagt, das ist die Lösung, da müssen wir arbeiten. Und das ist der richtige Missionär. Das ist einer, der noch, wir lachen miteinander. Wer von uns beiden ist verrückter? So ungefähr. Beide so richtige Maximilian-Typen ungefähr. Und Tim Pfeiffer, das ist eben der mit seinen 8 Kapellen. Und in den letzten Monaten, Jahren eben hat er diese 19 Missionsstationen. Und die werden immer noch mehr. Das geht jetzt, es gibt kein Ende. Einer tut den anderen dazu anführen, mach auch eine Missionsstation. Der Pater kommt alle 2 Monate. Und dann der Katechet, Legio Mariens, die Militia Immaculata, jedes Mal, wenn er kommt, ist Aufnahme. Und dann müssen die alle, haben eine kleine Aufgabe. Und auf diese Art und Weise werden diese Katechetengruppen, die MI-Gruppen oder die Legio Mariens, die Presidia, die haben diese Aufgabe, eben diese Gruppen zu vergrößern, zu verstärken. Wenn eine Gruppe groß genug ist, geht man ins andere Dorf oder in andere Stadt, Städtchen. Und so kann man jetzt etwas tun, was man in der Welt noch nicht tun kann. Am Christkönigsfest, meine Lieben, beginnt eine Wallfahrt, eine Fußwallfahrt. Die Fußwallfahrt beginnt in Marbel, im Süden der Insel Mindanao und wird auf der Nordinsel 300 Kilometer nördlich von Manila aufhören. 2000 Kilometer zu Fuß, die Mutter Gottes von Fatima, und das ist die Fatima-Prozession, also die Fatima-Pilgerfahrt, Fußwallfahrt von Christkönigsfest 2016 bis zum, glaube ich, 2. Juli 2017. Durch die ganzen Inseln hindurch, zu Fuß, und das wird jetzt gerade organisiert. Das ist deshalb möglich, weil wir überall schon in diesem Land solche Stationen haben, wo eine Gruppe die andere abwechselt, sonst wäre ja nicht möglich, kann ja nicht einer 9 Monate laufen, sondern eben mit verantwortlichen Legionären. Militia Immaculata, das ist die Stoßgruppe. Wenn du in einem MI bist, dann hast du einen Tag Zeit, 10 Tag Zeit, 5 Tag Zeit, gut, du laufst mit. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die hat die Zelte, wo man neben der Mutter Gottes eben campt oder sonst. Und dann hat er eine Gruppe, die hat die großen Plakate, wo die so 3 Meter mal 3 Meter, wo die ganze Geschichte von Fatima ist. Dann kommt man in eine Stadt, dann werden die alle aufgestellt mit allen schönen Bildern. Und dann kommt der Priester oder der Katechet und tut den ganzen Leuten, die da sind, eine Fatima-Prozession organisieren, wird gesungen und ganz Fatima erklärt. Und das geht die ganze Nacht hindurch. Nächsten Morgen geht's weiter. Und so geht's durch die Lande. Ich denke, dass das also in der Welt bekannt werden wird, weil wir das also wirklich zur Ehre unserer lieben Frau von Fatima tun wollen und zum Heil der Seelen und unsere 100.000 Ritter haben wollen, nicht? Das ist ja unbedingt klar. So. Und jetzt, in diesen Philippinen, jetzt nochmal wieder zum Tim Pfeiffer zurückzukommen. Ich war im September 2014 in General Santos. In General Santos, da haben die mir gezeigt, wir wollen eine Kirche bauen. Denn das ist zu klein. Wir haben hier unsere ganze medizinische Station, die ASIM, das heißt die Franzosen, die französischen Traditionalisten, die sich zusammengeschlossen haben, die Doktoren und ganze Mediziner, die haben eine Abteilung in den Philippinen gegründet und dort gibt's eine feste Station, um auch für das leibliche Wohl der Kranken dort zu sorgen. Und diese Station wollte ich jetzt eine kleine Kirche haben. Und dann hat der Tim Pfeiffer, wie er typisch ist, und hat gesagt, dies ist zu klein. Wenn wir schon mal was machen, machen wir richtig. Und dann hat er angefangen, ein großes Ding dazu bauen. Nun ging das halt natürlich zu langsam, weil kein Geld da war. Und dann hat er natürlich gesagt, Herr Pater, wenn es die Immaculata will, dann könnte ich vielleicht ein klein bisschen weiter bauen. Dann habe ich gesagt, gut, da kriegst du nächste $10.000 oder $1.000. Dann habe ich das versucht, überall her ein bisschen Geld zu bekommen. Es ist ein Leichtbau. Und dann stellen Sie sich vor, ich war im September 2014 in dieser Kapelle. Das ist eine Garage, eine Blechbüchse. Ich bin fast gestorben da drin. So heiß war's. Und da hatte ich sogar eine Erstkommunion mit 5 Kindern. Und da waren zur großen Freude von allen, waren 80 Gläubige da. Im Februar dieses Jahres habe ich die Kirche eingeweiht. 800. 800 Gläubige waren da. Das ist etwas, was niemand von uns versteht. Und das in der Zwischenzeit, die sind ja gekommen, weil in der Zwischenzeit die Legionäre und die MI, die damals gegründet worden ist in dieser Zeit, die haben sich zusammengefasst und sind durch die Stadt hindurch, die ist gar nicht mal so groß, und haben da die Leute eben informiert. Und so kamen die Leute von allen Seiten her und haben diese Kirche jetzt schon gefüllt. Und von dieser Kirche nun sind bereits seit 3 Monaten wieder 3 Missionsstationen entstanden. 3 Missionsstationen. Und die eine, sagte der Pater, ja, ich muss da öfters hin, da sind schon 120 Leute. Das sind 120 Leute, aber die Missionsstation ist in einem Dorf, das hat nur 100 Leute. Was ist? Die Missionsstation, die macht Werbung für sich selber. Und die Leute von den umgehenden Dörfern kommen da alle, um da zur Heiligen Messe zu kommen, wenn eine Heilige Messe ist, oder zu den Rosenkränzen, Prozessionen und so weiter. Und so wirkt das. Die 3 Priester, da haben wir, ich konnte nicht mehr, der Pater Tim hat gesagt, wir schaffen es nicht. Wir sind 2 Priester für dieses riesige Apostolat. Dann habe ich in Menzingen gebettelt. Und dann haben die Menzinger gesagt, sie kriegen einen. Und dann kam ein Schweizer. Der Pater Cornelius Eisenring. Plötzlich fand sich in den Philippinen, wahrscheinlich hat er nicht gewusst, was ihn erwartet. Aber es ist wunderbar, denn er fühlt sich wohl. Er ist glücklich und ist dabei mit seiner Schweizer Art. Er hat gesagt, Herr Pater, ich glaube, seit ich da bin, ist die Heilige Messe nie pünktlich angefangen. Ja? So ungefähr. Das heißt, es ist klar, in den Philippinen ist die Filipinozeit, das ist immer nur ungefähr. Ja? Gut. Und das ist jetzt eine Stadt. Aber das, in diesem Mindanao gibt es 8 richtige Kapellen. Und eine Kapelle im Norden, das ist die größte, da gehen 300 Leute rein. Es sind ungefähr 300 Leute, aber die gehen da nicht rein. Warum? Da ist etwas gemietet am oben am Haus, nicht am Ende von einem Haus, 4-stöckigen Haus. Da hat man einfach das Dach erhöht. Das Dach hochgemacht, mit Stecken, mit solchen Dingen. Und dann hat sich Platz ergeben und das ist unsere Kapelle. Das Problem ist, wenn man da hochkommt, in der Kapelle, da ist es begrenzt. Denn wenn du einen Schritt daneben tust, dann fliegst du runter. Nicht? Natürlich haben die es schon festgemacht, aber ich denke manchmal, Menschenskind, wenn die da nicht aufpassen, also da musst du aufpassen, dass es nicht rein runterfällt, wenn es da knackelt voll ist. Nicht? Und genau in solchen Situationen, praktisch überall in den Philippinen, sind wir in so Kellern, in solchen Situationen. In Mindanao, mit unseren 8 Kapellen und 19 Missionsstationen denke ich, dass wir insgesamt bereits 3.500 Gläubige haben auf dieser Insel. Und dann kommt natürlich Manila und die vielen anderen Missionen. Insofern müssen Sie sehen, dass also der Eifer, ich habe das nicht erfunden mit dieser Wallfahrt, das waren die Leute selber. Die haben darum gebeten, Herr Pater, die Philippinen ist ein katholisches Land, für ganz Asien wollen wir Sühne leisten, wollen wir die Leute zur Mutter Gottes bringen. Die Leute sind ganz einfach, wenn die eine Statue sehen, wenn sie eine solche Prozession sehen, wenn sie die Bilder sehen und eine Aktivität, da kommen sie von allein, überhaupt kein Problem. Da habe ich gesagt, okay, wenn er meint, dass er es schafft, ist ein bisschen schwierig, jetzt sind sie voll dabei, die Sache vorzubereiten. So, jetzt sehen Sie also, wenn ich es da weiter erzähle, dann wird das Mittagessen zu spät. Also nur noch ganz kurz, die Philippinen, da arbeiten jetzt im Augenblick 10 Priester und wir bräuchten unbedingt mindestens 13, 14. Herr, schenke uns Priester, das ist klar. Und ganz besonders, wie Sie sich vorstellen können, jetzt wenn Sie eine Kirche anstatt einer solchen Büchse oder einer solchen Garage, Sie bauen da eine Kirche hin, die Zahl der Gläubigen vermehrt sich praktisch automatisch. Das ist das so. Nicht. Das sind meistens einfache Leute, aber diese einfachen Leute haben noch diesen tiefen Glauben und sehnen sich eigentlich nur nach dem, was sie schon seit vielen Jahren nicht mehr bekommen von den Modernisten. Und dann, das sind die Philippinen. Also wenn ich jetzt auf meine Priester, die mich bitten, hören würde und ich würde die Möglichkeiten haben, dann würden in der nächsten Woche mindestens 6 Kirchen gebaut werden. Natürlich, das ist unmöglich. Aber im Augenblick werden immerhin 3 gebaut schon. Es sind 3 Kirchen im Bau in den Philippinen im Augenblick. Und jeder kommt, Herr Pater, und ich sage, ja, Immaculata, Heiliger Josef, Sie kennen das ja. Gut, dann. Nach den Philippinen geht man runter, da haben wir Indonesien. Indonesien ist Jakarta, das ist genau dasselbe. Es war eine Kapelle, da waren noch 8 Gläubige. 8 Gläubigen, dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Die Kapelle sollte auch zugemacht werden. Dann habe ich gesagt, nein, ich mache weiter. Auch gebeten die Mutter Gottes, dass ich I find my man, meinen Mann finde. Und den hat sich natürlich gefunden, ein ganz, ganz sanfter und ganz diskreter Gläubiger mit seiner Familie. Ja, ich kann Ihnen helfen. Dann haben wir die Kapelle dorthin getan, weil in Indonesien ist ein islamisches Land, kann man keine Kapelle bauen, muss man privat machen, Untergrund. Und dann hat er sich einverstanden erklärt. Und dann hat er mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Facebook und weiß ich was, WhatsApp, hat er die Heilige Messe angepriesen und hat gesprochen, geschrieben von der MI. War so begeistert von der MI, dass der Mann ist, der alles, was wir bringen auf unserer Website, sofort ins Indonesische übersetzt. Und tatsächlich, er sieht, am Anfang waren es 20, inzwischen sind es 2000 bereits, die regelmäßig diese indonesische Seite besuchen. Und seither haben wir einen Zuflucht zu Gläubigen, so sehr, dass ich mich fragen muss, was ich jetzt mache. Denn dieses Häuschen ist zu klein und wird gefährlich. So versuchen wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten 2 Orte zu haben, sodass man sich abwechselt, sodass die Gläubigen da eben in der größeren Zahl kommen können. Immer nur die Immaculata, ist einmalig. Nicht? Es ist wirklich etwas Herzerfrischendes. Also nichts mehr von Kapelle zumachen, sondern eben weitermachen. Dann gehen wir hoch nach Singapur. Das ist das Distriktzentrum. Das ist das kleinste Distrikthaus, das es auf der Welt gibt. Das heißt, das Distrikthaus ist, die Kapelle macht 3/4 vom ganzen Bau aus. Und wir sind in kleinen Räumen, so kleine Räume, die ich noch nicht mal in Polen war es noch größer. Ich dachte, ich wäre schon der Bescheidenste, nicht? Aber das ist noch kleiner. Und das Büro des Distrikts von Asien ist ein Korridor, nicht? Und vom Korridor gehen Sie hoch in die Küche, so eine kleine Treppe. Und in der Küche ist der Essraum, Dining Room. Und dann ist natürlich auch die Bügelei und schließlich die Waschmaschinen sind in der kleinen Küche. Ja. Und nebendran wird alles aufgehängt. Das wäre eigentlich der Dining Room, aber da ist kein Platz. Da sind alle noch Kisten und Bücher drin. Und zwischendrin ist die Bibliothek. Und dann haben Sie es gehabt mit den Zimmern von den Priestern. Das ist der kleine Distrikt von Asien. Also was Herrlicheres gibt's nicht. Also man muss immer gucken, wenn da zwei kommen, ob man richtig, man kommt nicht aneinander vorbei. Einer muss zurück und der andere geht dann hoch oder so weiter. Die Kapelle ist aber schön gebaut, hergebaut. Da haben wir auch 200 Gläubigen, für Singapur sehr viel. Und dann eben die Außenstationen. Das ist das zweite Priorat. So haben wir also insgesamt jetzt Priorate 3 in Philippinen. Das eine in Singapur mit dem Distriktsitz, eines in Indien und eines in Sri Lanka. Das macht 6 Priorate im Augenblick und insgesamt sind wir 17 Priester. Hoffend, dass jetzt ein 18er dazukommt. Und dann wird auch bedient von Singapur oder von den Philippinen, wird bedient regelmäßig Hongkong einmal im Monat, Korea zweimal im Monat, Japan zweimal im Monat, wo wir überall unsere Gruppen haben. In Korea hatten wir diese große Katastrophe, dass die Eigentümerin, die Person, die uns die Kapelle zu eigen gegeben hat, in einem Prozess uns die Kapelle wieder enteignet hat, weil sie eben zur Resistenz übergegangen ist und wir alles verloren haben, was wir dort hatten. Und die Mutter Gottes hat es gewirkt, dass die jetzige Zahl der Gläubigen nach 1,5 Jahren zweimal so groß ist, wie sie vorher war. Und zum ersten Mal, wir haben 4 Berufungen aus Korea. 4 Berufungen, männliche Berufungen, denn Schwestern haben wir schon. 4, 3 Vorseminaristen, einer, der jetzt eingekleidet worden ist. Das ist ganz wunderbar, gerade ganz frisch. Es macht insgesamt bereits 11 oder 12 Länder. Ich habe wahrscheinlich ein paar vergessen zwischendrin. Und so ist eigentlich das Asien Apostolale, das ist was wunderbar Herrliches. Das große Problem ist ja überall. Das hatte ich in Osten, das habe ich in Gabun gehabt. Das ist genau der heilige Maximilian Kolbe, der seine Nummer rausgeben will und dann eben nichts anderes weiß, als auf Bettelreisen zu gehen. Nicht? Das ist das große Problem. Wir sind immer gerade unter dem Strich, nicht? Gerade unter dem Strich. Ne? Herr Pater, ich schaff's nicht mehr. Und dann kommt gerade zum letzten Augenblick. Ach, gut, hast genug zu essen jetzt? Ja, letztes Jahr hat der Pater Tim 8 oder 9 Ferienlager organisiert in den Ferien. Und auf einmal am zweiten Tag ruft die Schwester an für das Mädchenlager, für die jungen Mädchen. Ja, irgendwie, sie haben das Ferienlager mit 1000 Pesos angefangen. Das ist 20 Euro, 50 Kinder zu versorgen. Und dann hat die Schwester plötzlich am nächsten Jahr gemerkt, wir haben kein Geld, ums Essen zu kaufen. Und die Kinder haben geweint, sie haben nichts zu essen gehabt. Und das Ferienlager war auf einer Insel, was machen wir jetzt? Und dann habe ich sofort angerufen, dann kam es zu mir, ich war gerade in den Philippinen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da los? Ach, Herr Pater, das ist bei uns jedes Mal. Die müssen jetzt mal einen Tag hungern und sollen mal beten und dann kriegen sie das nötige Geld und dann wird das Ferienlager gut. Dann habe ich gedacht, sowas habe ich noch nie erlebt. Und tatsächlich war es so. Am Schluss vom Ferienlager ist die Schwester Schwester, sind Sie verhungert? Am ersten Tag war es hart. Am zweiten haben die Kinder ganz fest geheult und haben ganz fest gebetet. Und am dritten Tag war der Reis wieder da. Das heißt, die Überweisung ist gekommen vom Pater. Aber das ist alles so, verstehen Sie? Im letzten Augenblick, die Vorsehung, die Kasse der Vorsehung, die es immer schafft, auch gerade für ein Ferienlager. Also ich kann nur staunen. Sehen Sie, die Immaculate ist wirklich wunderbar. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin. Halleluja. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria. Halleluja. Lasset uns beten, O Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Gib, dass wir durch die unbefleckte Jungfrau Maria die Freuden des ewigen Lebens erlangen mögen, durch Christus unseren Herrn. O Herr, gib den armen Seelen im Fegfeuer die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen im Frieden. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.